Es geht jetzt um den zweiten Teil zu Zeitmanagement. Ehrliche Frage, mit Handzeichen zu beantworten. Wer hat denn die Hausaufgabe gemacht zu Zeitmanagement? Dieses kleine Heftchen lesen, die Tyrannei des Dringlichen. Okay, also gelesen haben drei Viertel. Es ist tatsächlich so, dass, also ich finde die Broschüre sehr gut, weil es im Grunde auf den Punkt bringt, genauso wie mein erster Vortrag ja eigentlich sensibilisieren sollte für die Thematik. Niemand kann euch befehlen, Zeitmanagement zu betreiben, und das würde auch gar nichts bringen, selbst wenn es jemand täte, weil es muss etwas sein, was gelebt wird. Ich möchte heute eine Stufe praktischer noch werden als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war Sensibilisierung das Thema, und heute möchte ich euch eigentlich versuchen, so ein bisschen Handwerkzeug an die Hand zu geben. Und doch wird auch diese Dreiviertelstunde nicht reichen. Meine Hauptidee ist eigentlich, dass ihr versteht, wie Ansgar es macht. Nicht, weil Ansgar der perfekte Zeitmanager ist, nicht, weil Ansgar der Messias wäre und man ihm nur noch nachäffen müsste, sondern ich habe mein Leben und ich versuche es so zu managen. Ihr habt ein ganz anderes Leben. Gemeinsamkeit ist, wir haben 24 Stunden am Tag. Ihr müsst nicht um 5.30 Uhr aufstehen, weil diese Tabelle 5.30 Uhr beginnt. Ihr steht weiter um 4 Uhr auf, wie ihr das sonst auch tut. Geh um 8 ins Bett, genau. Es geht nicht ums, wie hieß das so schön, kopieren, sondern es geht ums Kapieren. Von daher, sagt bitte nicht bei jedem Satz, den ich euch sage, ja, das geht in meinem Leben nicht. Weil ich euch nur sage, wie ich es mache. Ich kann euch ja nicht schlecht sagen, wie das Zeitmanagement von Hans Martin aussieht oder von Klaus oder von Evelyn. Aber ich denke, es gibt Methoden, die man anwenden kann. Es gibt bestimmte Zielsetzungen, die man anwenden kann. Es gibt bestimmte planerische Tricks, die man anwenden kann. Und das müssen wir verstehen. Und das ist, denke ich, am praktischsten, wenn es an einem lebendigen Beispiel passiert. Um mehr geht es tatsächlich nicht. Ihr müsst das, was ich euch vorstelle, einfach mal versuchen, in euer Leben zu übersetzen. Und doch ist die Frage, die ich letzte Mal stellte und die eigentlich auch die Broschüre stellt, bist du bereit, deine Lebensführung zu ändern? Wenn du sagst, nö, ich will mehr Zeit haben für die Sachen, die mir wichtig sind, ich will nicht mehr so frustriert sein, wenn ich nach Hause komme und den Eindruck habe, ich habe nichts geschafft, aber wehe, Ansgar, du sagst mir, ich soll irgendwas an meiner Lebensführung ändern. Dann habt ihr jetzt eine ruhige Dreiviertelstunde vor euch, dann habe ich euch nichts zu sagen. Auf Zeile 9 kommt nämlich das Wort Lebensführung hin. Wenn du nun die Entscheidung gefällt hast, dass du bereit bist, deine bisherige Lebensführung zu ändern, dann können wir weitermachen. Auch wenn das bedeutet, Liebgewonnenes eventuell über Bord zu werfen. Liebgewonnenes, ich lese zum Beispiel sehr gerne. Liebend gerne würde ich 2-3 Tageszeitungen abonnieren und lesen. Ich mag das. Ja, kommt schon die ersten. Ist bei mir ganz anders. Übersetzt das. Übersetzt das. Was ist bei euch das Liebgewonnene? Könnte ja eine bestimmte Fernsehserie sein, die jeden Tag um 18.30 Uhr kommt oder wann auch immer. Es könnte ein bestimmtes Hobby im Keller sein, was ihr gerne betreibt. Oder 7-mal Workout pro Tag. Also Gewichte heben. Irgendwas. Bei mir war es die Tageszeitung, wo ich gesagt habe, ich stecke zu viel Zeit in Zeitungen lesen. Ist es schlecht, Zeitung zu lesen? Nein, wir reden jetzt gar nicht von moralischem Positiv oder moralischem Negativ. Ich merke nur, da hat mich meine bisherige, wie habe ich es hier formuliert, etwas Liebgewonnene hat mir zu viel Zeit gekostet. Daraufhin bin ich auf eine Wochenzeitung umgestiegen. Das war meine Änderung. Eine Zeitung, die nur einmal in der Woche kommt. Da hatte ich das Wesentliche auch drin, bis diese Zeitung leider eingestellt wurde. Die Woche hieß die Zeitung. Sie war so toll. Die Zeit ist mir zu dick. Aber ansonsten stimmt. Also das meine ich mit, sei bereit, auch mal was über Bord zu werfen und einfach mal zu sagen, okay, wie wichtig ist mir das, was ich da habe und wie wichtig ist mir das andere. Fangen wir mit dem Schlaf an. Also mir ist Schlaf eine ganz tolle Sache. Ach, ich genieße das, wenn ich schlafen darf. Bei jedem Zeitmanagement muss man eigentlich anfangen, was mache ich eigentlich so in meinem Leben? Und ein dominanter Bestandteil, so ungefähr 33% des Lebens, ist Schlafen. Von daher sollte man darüber nachdenken. Zu wenig Schlaf beeinflusst nachhaltig die Leistung am darauffolgenden Tag. Wenn ich am nächsten Tag was vorhabe, weiß ich, sollte ich davor möglichst schlafen und gut schlafen. Ja, und wenn wir wenig schlafen, merken wir, dass wir am nächsten Tag einen Durchhänger haben. Ich gebe euch einen Tipp, werdet Lehrer. Hier vorne hast du so viel Adrenalin, egal wie müde du bist, du hältst die Stunde durch. Deswegen schlafe ich nicht mehr. Nein. Also, man kann nicht Schlaf ansammeln, man kann ihn nicht nachholen in dem Sinne. Aber wenn man müde ist, dann führt das zu nachlassender Schaffenskraft. Meine Herren in der Reihe 2, danke. Dann führt das zu nachlassender Schaffenskraft, zu Langeweile. Schlafdefizit führt zu Langeweile, zu Misserfolgen und, was in meinem Leben ganz klar so ist, auch zu nachlassender Wachsamkeit gegenüber Sünde. Ja, müde sein, vielleicht noch vor dem Fernseher hängen, man ist zu müde, um ins Bett zu gehen, kennt ihr das? Ja, und eigentlich auch zu müde, den Fernseher auszuschalten und dann kommt das falsche Fernsehprogramm, da rede ich jetzt mal als Mann, ich weiß nicht, wie ihr Frauen das habt, kommt das falsche Fernsehprogramm, was immer früher anfängt heutzutage, und du schaltest einfach nicht ab. Nachlassende Wachsamkeit. Ich will aber nicht sündigen. Das ist mir wichtiger. Also muss ich auf meinen Schlaf achten. Auch im Büroleben kennt man das. So nach dem Mittagessen, man ist so müde, weil man so pappsatt gegessen ist, hat vielleicht auch zu wenig in der Nacht davor geschlafen, surft ein bisschen im Internet rum, kümmert sich vielleicht zuerst um etwas, was mit der Arbeit zu tun hat, klickt mal links, klickt mal rechts und schon kann die Sünde versuchen, diesen Schlafmangel oder diese Müdigkeit als Einfallstor zu benutzen. Wissenschaftler sagen uns, dass Erwachsene im Durchschnitt, wichtig, im Durchschnitt, also der durchschnittliche Erwachsene, 7 bis 8 Stunden Schlaf braucht und Teenager 9 bis 10 Stunden. Erhebt Proteste dagegen. Es geht mir nicht darum zu sagen, Hans-Martin muss 8 Stunden schlafen und Katharina muss 10 Stunden schlafen. Der Punkt ist, wenn ihr von diesen Zahlen abweicht, dann überprüft mal, woran das liegt. Ob einfach zu viel Arbeit da ist und ihr einfach nicht mehr schlafen könnt. Versucht mal, euren eigenen Schlafbedarf herauszufinden. Die wenigsten Menschen brauchen so wenig Schlaf wie der asiatische Elefant. Der schläft nämlich 5,3 Stunden. Die meisten Menschen sind eher Schweine. Die schlafen so 8,4 Stunden. Oder wenn euch das sympathischer ist, seid ihr Kaninchen. Die schlafen so durchschnittlich 8,7 Stunden. Teenies sind bei den Enten anzusiedeln, die 9,1 Stunden schlafen. Oder bei den Fruchtfliegen mit 10,0 Stunden. Aber damit meine ich natürlich nur den Schlafbedarf. Schlafwissenschaftler, ey, es gibt einen tollen Beruf, nennt sich Schlafwissenschaftler, aber die schlafen nicht so viel, die beobachten eher andere beim Schlafen. Ansonsten wäre das doch was für uns, nicht wahr? Schlafbedürfnis hängt vom einzelnen Menschen ab. Es ist nicht trainierbar, kann nicht langfristig ignoriert werden, ich bin jetzt auf Seite 2, ohne dass Folgen für den Organismus in Kauf genommen werden. Kapitel 3. Verteilung von Aufgaben gemäß unseres Biorhythmuses. Jeder hat einen anderen Schlafrhythmus und ist natürlich schlau, wenn man sowas rausfindet, nach dem Motto, abends habe ich eine hohe Konzentrationsfähigkeit, dass man dann auch Aufgaben in den Abend legt, wo man sich konzentrieren muss. Und nicht den Abwasch dorthin zu legen, wo du nicht wirklich wahnsinnig viel Konzentration brauchst. Also was ich zum Beispiel mache nach dem Mittagessen, da ist bei mir alles aus, ich mache Buchführung. Buchführung ist für mich etwas, was für mich Langeweile ist, was aus den Fingern fließt, was einfach nur Routine ist. Da muss ich nicht denken. Ja, also geht's dir genauso. Du musst nicht viel nachdenken dabei. Ja? Aber stille Zeit mache ich morgens, weil ich weiß, da habe ich die größte Aufnahmefähigkeit und bin am wenigsten abgelenkt. Ich mache das so. Silvia macht es vielleicht genau andersrum. Ich unterstelle es jetzt einfach mal. Ja? Aber das ist der Punkt, dass ihr einfach mal schlau seid und euren Weg beobachtet. Wenn ihr, da steht auch irgendeine noch Fußnote, macht das mal im Urlaub, wo ihr von äußeren Faktoren weitestgehend nicht beeinflusst seid. Also wir haben natürlich äußere Faktoren, wie unsere Arbeit, die uns zu bestimmten Zeiten an einem Ort bindet, oder unsere Kinder, die wir wecken müssen, waschen müssen, sonst irgendwie. Aber versucht mal Zeiten zu finden, wo ihr vielleicht mal 1-2 Wochen unbeeinflusst seid und beobachtet dann euren Lebensrhythmus. Wann bin ich am besten leistungsfähig? Wann bin ich eher für Routineaufgaben zu haben? Und das nehmt mit rein. Ihr seht diese Kurve, die hier abgebildet ist. Auch das ist natürlich wieder ein statistisches Mittel. Ja, von 3 Uhr bis 6 Uhr. Und da heißt es tatsächlich, dass die Leute zwischen 3 und 12 die höchste Leistungsfähigkeit haben. Und es stimmt bei mir. Ich kann nachts um 4 Uhr aufwachen und kann mich hinsetzen und Hausaufgaben meiner Schüler kontrollieren. Also wundert euch nicht, wenn ihr die Bibelkunde online machen, wenn die Hausaufgabe um 4 Uhr morgens kontrolliert wird. Das ist genau meine Uhrzeit. Aber also abends 21 Uhr ist bei mir tödlich, da ist die Kurve viel tiefer. Ja. Wenn ihr euer Zeitmanagement betreiben wollt, fang an, Aufgaben dorthin zu legen, wo ihr denkt, da kann ich diese Aufgabe am besten ausführen. Stille Zeit dorthin zu packen, wo ihr traditionell müde seid, ist der Tod für die stille Zeit. Vorgehensweise bei der Planung. Aber wenn ihr einen Arbeitgeber habt, der gleitende oder variable Arbeitszeit anbietet, dann könnt ihr überlegen, ob ihr vielleicht eine Stunde früher anfangt oder eine Stunde später anfangt, je nachdem, wie ihr den Tag plant. Ich finde diese Watz oder Glatz, wie sich das nennt, eine ganz tolle Erfindung. Hilft auch unserem Straßenverkehr, dass der Stau den ganzen Tag über ist. Viertens, Vorgehensweise bei der Planung. Die folgende Geschichte verdeutlicht einen wichtigen Aspekt bei der Planung der eigenen Zeitverwendung. Ich lese die vor, ihr dürft folgen. Eines Tages wurde ein alter, in Ehren ergrauter Professor gebeten, an einer anspruchsvollen Südberliner Gemeindebibelschule ein Referat zum Thema Zeitmanagement zu halten. Der Kurs war für eine Gruppe von 15 Managern größerer Gesellschaften bestimmt. Da der Kurs einen von 5 Teilen einer Tagung bildete, sollte der Professor in nur einer Stunde sein Wissen zu diesem Thema an die Manager vermitteln. Punkt. Zur vereinbarten Zeit stand nun der alte Professor vor der Elite von 15 Managern, die danach fieberten, sämtliche Einzelheiten des Expertenreferates aufzuschreiben. Der Professor beobachtete seine aufmerksamen Zuhörer, einer nach dem anderen, langsam und sprach dann: Wir werden ein Experiment machen. Und mit diesen Worten stellte er ein sehr großes, gläsernes Gefäß auf den Tisch, der ihn von den Tagungsteilnehmern trennte. Dann holte er unter dem Tisch ein Dutzend Steine hervor, die jeweils ungefähr so groß wie Tennisbälle waren, und legte sie vorsichtig einen nach dem anderen in die gläserne Schüssel. Als das Glas gefüllt und es unmöglich war, noch einen zusätzlichen Stein hineinzutun, blickte der Professor die Tagungsteilnehmer an und fragte: Ist das Glas voll? Alle antworteten spontan: Ja. Der Professor wartete noch ein paar Sekunden und fügte hinzu: Wirklich? Darauf holte er unter der Tischplatte einen Behälter mit Kies hervor. Mit Sorgfalt kippte er den Kies über die großen Steine, schüttelte dabei hin und wieder das Glas leicht, bis der Kies zwischen den großen Steinen hindurch zum Boden des Glasgefäßes vorgedrungen war. Abermals blickte der alte Professor auf sein Publikum und fragte erneut: Ist das Glas jetzt voll? Dieses Mal durchschauten die Tagungsteilnehmer das Spielchen des Professors. Einer der Manager antwortete: Sehr wahrscheinlich nicht. Gut, antwortete der Professor. Er beugte sich wieder und dieses Mal holte er unter der Tischplatte einen Kessel voll trockenen Sands hervor. Vorsichtig kippte er den Sand in das große Glasgefäß und der Sand füllte die Hohlräume zwischen den Steinen und dem Kies aus. Erneut fragte der Professor seine Schüler: Ist das Glas jetzt voll? Die gespannten Kursteilnehmer antworteten ohne zu zögern: Nein! Gut, antwortete der Professor. Und wie zu erwarten war, nahm er einen Krug mit Wasser und füllte das Glas bis zum oberen Rand. Dann blickte er auf seine Schüler und fragte: Welche große Wahrheit lässt sich mit diesem Experiment beweisen? Ein Tagungsteilnehmer antwortete, nachdem er über das Thema des Kurses und über das Gesehene nachgedacht hatte: Das Experiment beweist, dass man auch bei vollem Terminkalender weitere Termine, neu anstehende Dinge hinzufügen kann, wenn man wirklich will. Nein, antwortete der weise Professor, das ist es nicht. Dieses Experiment beweist folgende große Wahrheit. Wenn man nicht zuallererst die großen Steine in die Glasbehälter legt, lassen sich nicht alle Dinge und ganz besonders nicht mehr die großen Steine im Glas unterbringen. Da breitete sich unter den Zuhörern ein nachdenkliches Schweigen aus. Jedem wurde die tiefe Wahrheit des Experiments deutlich. In die Stille hinein fragte der weise Professor: Welches sind die großen Steine in Ihrem Leben? Sind es die Gesundheit? Die Familie? Die Freunde? Tun, was man mag? Träume verwirklichen? Lernen? Einer Sache dienen? Sich entspannen? Sich Zeit nehmen? Oder etwas ganz anderes? Was man sich unbedingt merken muss, ist, wie wichtig diese großen Steine in unserem Leben sind. Wenn man diese Steine nicht zuallererst in sein Leben einbringt, läuft man Gefahr, das erfüllte Leben zum Scheitern zu bringen. Wenn man an den Lappalien, dem Kies und dem Sand den Vorrang gibt, füllt man sein Leben mit Nichtigkeiten und die kostbare Zeit, in der man sich den wichtigsten Elementen seines Lebens widmen sollte, geht verloren und ist nicht mehr verfügbar. Vergessen Sie also nie, sich die Frage zu stellen: Welches sind die großen Steine meines Lebens? legen Sie die Steine, diese Steine zuerst in Ihr Glas, Ihr Leben, und fügen Sie erst dann kleinere Steine, Sand und Wasser hinzu. Mit einer freundlichen Handbewegung und einem leisen Lächeln verabschiedete sich der alte Professor von seinem nachdenklichen Publikum und verließ ohne Hast den Saal. Das war aber das Thema meiner Sensibilisierung vom ersten Teil. Was will Gott von dir? Gott will von mir nicht, dass ich 3 Tageszeitungen lese, okay? Von mir nicht. Vielleicht will er das von anderen, aber von mir will er das nicht. Und bei dem ganzen Zeitmanagement können wir technisch reden. Wie kann man Outlook benutzen, um seine Zeit zu managen? Braucht man einen Personal Digital Assistant, um seine Zeit besser zu planen? Gibt es Prio A, B und C Aufgaben? Kann man alles besprechen. Geht aber am eigentlichen Problem vorbei. Nämlich die Frage, die du dir vermutlich noch nicht beantwortet hast. Was will Gott von dir und deinem Leben? Und solange du diese Frage nicht beantwortest, und das ist nicht schlimm, dass du sie noch nicht beantwortet hast. Ich will da kein schlechtes Gewissen machen, aber ich will sagen, das ist eigentlich ein Ziel. Ich war in meinem Leben 1994 sehr begeistert, als ich nach einem Tag der Stille Klarheit hatte, wo Gott mich für die nächsten Jahre hinhaben will. Das hat mir geholfen. Ich hatte keinen nicht verbrennenden Dornbusch. Von daher sage ich erstmal nur, das ist mein subjektives, ich habe Gott gefragt, ich habe gerungen und er hat mir irgendwann eine Antwort gegeben, aber ich will damit nichts beweisen. Ich sage nur, das hat mir sehr geholfen. Und vor 2 Jahren habe ich ein Ähnliches erfahren, da war da mal wieder ein neuer Meilenstein in meinem Leben. Und gesagt habe, seitdem ich diesen Punkt mit Gott so geklärt habe, immer die Fußnote, es kann sein, dass ich mich täusche, ich will jetzt nicht von der Herr hat mir zu mir gesprochen reden, auf dieser Ebene argumentiere ich nicht, es ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Es hat mir ungemein viel Frieden gegeben. Und ich weiß, was die großen Steine in meinem Leben sind. Die ich zuerst in diesen Topf packen soll. Dem ich alles andere, zum Beispiel das Zeitungslesen, lieben gerne dann auch unterordne. Und ich möchte euch Mut machen. Sucht nach diesem Sinn im Leben, klingt mir schon zu philosophisch. Sucht danach, was will Gott von dir? Nicht, was will Gott von der Menschheit, sondern von dir. In der Stellung, in der du jetzt gerade bist. Familiär, beruflich, gesellschaftlich, religiös, also gemeintlich meine ich damit. Und das ist nichts, was man schnell rausfinden kann, sondern wo man immer wieder fragen kann. Und da möchte ich euch ermuntern. Wir werden im nächsten Jahr in der praktischen Theologie uns viel Zeit nehmen, über die Frage nachzudenken, wie man stille Zeit macht. Weil ich glaube, dass das in unserer lauten Zeit auch untergegangen ist. Stille Zeit zu machen. Ja, ihr kennt Bibellesepläne und ihr habt Gebetslisten. Das ist aber nicht stille Zeit. Das sind Bausteine der stillen Zeit. Das sind nützliche und gute Dinge, aber es ist nicht stille Zeit für sich. So wie Kuss nicht Liebe ist. Von daher, wenn ihr heute noch ein bisschen unbefriedigt seid, ich gehe in das Seminar und der hat mir nicht gesagt, was der Sinn in meinem Leben ist und was Gott von mir will, kann ich ja gar nicht. Das müsst ihr nämlich mit eurem Herrn klären. Aber ich möchte euch ermutigen, danach zu streben, weil das sind die großen Steine, von denen der Professor in der Geschichte berichtet. Und ich sage euch, es ist einfach eine wunderbare Erfüllung, diese großen Steine identifiziert zu haben. Und vielleicht nach ein paar Jahren auch revidieren zu müssen. Gott macht nicht nur gerade Linien, sondern nach dem Motto, du bist einmal Diakon, also bist du immer Diakon. Ja, Apostelgeschichte 6, da werden Leute eingesetzt, ob das Diakone sind, ist egal, aber da werden Leute eingesetzt. Ein paar Kapitel später sind einige von denen Evangelisten. Also es kann schon sein, dass du für die nächsten Jahre eine bestimmte Zuweisung bekommst und nach ein paar Jahren sich das ändert. Von daher immer wieder horchen, immer ganz nah an Christus dran sein. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt er zu Recht. Also müsst ihr ihn fragen, Herr, was willst du durch mich tun? Wo soll ich mich hin ausrichten? Wenn der Herr sagt, ich will, dass du das und das machst und du sagst, ich habe aber keine Zeit, dann sind wir wieder beim Thema Zeitmanagement. Erstelle einen Wochenplan. Diesen Plan möchte ich euch einfach als Empfehlung geben. Ihr könnt auch einen eigenen Plan machen. Abgebildet ist ein Tag, 5.30 Uhr bis 23 Uhr, weil ich einfach mal annehme, dass die meisten in dem restlichen Zeitraum schlafen. Tut mir leid, an die Schichtdienstarbeitern habe ich nicht abgebildet. Würde die Tabelle nur etwas kleiner werden lassen, also die Felder kleiner. Unten darunter habt ihr eine Tabelle mit bunten Farben. Da könntet ihr neben jede Farbe eine Tätigkeit schreiben. Also rot könnte die Ehe sein. Die Ehe. Gelb könnte der Beruf sein. Oder das Studium oder die Schule. Blau könnte die Tätigkeit im Haushalt sein. Waschen, putzen, Staubsaugen, so diese netten Sachen. Ist egal, ihr müsst auch nicht alles ausfüllen. Also nicht Schnürsenkel zu binden, das ist keine abgeschlossene Sache. Ja, so die großen und kleineren Steine. Und dann trag doch mal die Dinge ein, mit denen wir Buntstift finden. Das könnt ihr jetzt nicht machen. Das ist Hausaufgabe. Dann markiert doch einfach mal die Bereiche mit Rot, wo ihr zum Beispiel euch um eure Schule kümmert. Also wenn ihr Schüler seid, dann habt ihr meistens so wie um 8 Uhr Anfang bis 13, 14, 15, 16 Uhr. Oder mal am Dienstag von 9 bis 14 Uhr, dann markiert ihr einfach diese Kästchen von 9 bis 14 Uhr in Rot. Packt aber die Wegezeiten mit dazu. Also wenn der Unterricht um 8 Uhr beginnt, müsst ihr ja 7.30 Uhr, 7 Uhr los. Also fängt es um 7 Uhr an. Und so füllt ihr nach und nach diese Tabelle und versucht mit den unveränderlichen Dingen, wie zum Beispiel dem Schlaf, anzufangen. Also wenn du bis 6 Uhr schläfst, dann kannst du da vorne mal wegen noch ein S reinschreiben für Schlaf oder wie auch immer. Hier steht in Zeile 123, blocke zunächst die späten Abend- und die frühen Morgenstunden, die du für deinen Schlaf benötigst. Und da möchte ich gerade den jüngeren Brüdern und Schwestern wirklich sagen, Rhythmus ist Trumpf. Ich bin 40 geworden und ich merke, ich bin nicht mehr so wie mit 20. Was ich damals mit Walli für wilde Kapriolen gemacht habe, bis 2 Uhr quatschen und trotzdem um 8.30 Uhr beim Brotbrechen sein, das würde mich heute auslocken. Und ich bin 40. Das ist kein Alter. Aber ich schaff's nicht mehr. Ihr seid jung und ihr springt hier durch das Feld und das ist alles ganz toll. Und doch merkt ihr auch, glaube ich, naja, der Prediger war nett, aber ich habe keine Ahnung, worüber er gesprochen hat. Ihr kennt dieses Jahr, wo der Mann nach Hause kommt und die Frau ihn fragt, na, wie war die Predigt? War gut. Worüber hat der Prediger gesprochen? Über Sünde. Und? Ja, ich glaube, er war dagegen. Ja, also es gibt eine Anwesenheit und es gibt eine aufmerksame Anwesenheit und ihr müsst das ja mir nicht abgeben. Ja, das ist wirklich ein Ding ganz intim für euch, das will ich gar nicht sehen. Seid fair. Und es geht einfach nicht auf Dauer, dass man 5 Tage lang nachts um 2 ins Bett geht und am Wochenende dann wegen des Gottesdienstes um 22 Uhr. Das schafft der Körper nicht. Der will trotzdem bis 2 Uhr wach bleiben. Ja, das nennt sich Jetlag, wenn ihr über den großen Atlantik fliegt oder manchmal auch über den Pazifik. Der Körper stellt sich auf etwas ein und hat diesen Rhythmus und von daher versucht auch ihr ein wenig rhythmisch zu sein mit eurem Schlaf. Also keine großen Ausreißer. Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Natürlich kannst du jeden Abend gestalten, wie du das möchtest. Und es ist nichts Böses dabei, sich einen Film anzugucken, der bis 23.30 Uhr geht. Das ist moralisch, abgesehen von dem Filminhalt, aber grundsätzlich nicht böse. Aber wenn du am nächsten Morgen um 5 Uhr was zu tun hast, wo du deine volle Aufmerksamkeit brauchst, dann bist du einfach nur ein Narr, ein Tor, wenn du am Vorabend so lange machst. Willst du ein Narr sein? Nein. Du willst deine Ziele erreichen. So, jetzt sind wir bei B. Ich bin ein bisschen gesprungen, das habt ihr überhaupt nicht gemerkt. Bei B, fremdbestimmte Zeiten eintragen. Also, fremdbestimmt ist, die Schule gibt euch vor, wann ihr da zu sein habt. Da habt ihr nicht so wahnsinnig viel Einflussmöglichkeit, auf jeden Fall nicht im Rahmen der Gesetze. Arbeitszeiten tragt ihr ein, Mahlzeiten, gemeindliche Termine, also bei unseren Jugendlichen Samstag Impact, ja, das wird bestimmt hoffentlich in eurem Plan drin vorkommen. Immer mit dran denken, an die Wegezeiten, die mit reinzurechnen. Und wenn ihr das eingetragen habt, Schlaf und die fremdbestimmten Zeiten, dann bleibt schon gar nicht mehr so viel Zeit über. So, Gott sagt, liebe mich mit allem, was du hast. Und dein Kalender gehört zu dem, was du hast. Von daher, plane bitte doch mal die Tätigkeiten ein, von denen du denkst, dass sie Gott für dein Leben für wichtig erachtet. Das könnten sein Gebet, Bibellesung, Bibelstudium. Ist es Gott wichtig, dass du zu ihm betest? Ja, es ist Gott wichtig. Oft ist es aber nur ein Abfallprodukt unseres Tagesplanes. Ja, mal sehen, wann ich Zeit habe. Ah, gestern hatte ich keine Zeit zum Beten. Quatsch, hatte 24 Stunden Zeit gestern. Ja, manchmal haben wir sogar einen 25-Stunden-Tag, so einmal im Jahr. Einmal im Jahr haben wir einen 23-Stunden-Tag, aber ansonsten ist das eine ziemlich konstante Geschichte. Also ich habe keine Zeit zum Gebet, heißt Gebet ist wichtig. Oder die äußeren Umstände waren wirklich mal so, dass es mir nicht möglich war, meinen Plan, den ich mir gemacht habe, umzusetzen. Aber wenn in deinem Plan nicht drinsteht beten, dann ist dir Gebet nicht wichtig. Erzähl mir nichts, wie wichtig dir das Gebet ist, zeig mir deinen Terminkalender, wenn ich da regelmäßig deine Gebetszeit drin sehe, dann sage ich, stimmt, dir ist Gebet wichtig. Alles andere ist nur Laberei. Zeit mit Menschen, die Gott noch nicht kennen, ist das etwas, was Gott wichtig ist? Hast du Zeit dafür? Dienst für andere, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zeit mit dem Ehepartner, wenn vorhanden, dem guten Freund, wenn vorhanden, den eigenen Kindern, wenn vorhanden. Angemessene Erholung, vielleicht stutzt ihr, wenn ihr diesen Punkt angemessene Erholung unter der Überschrift findet, liebe Gott mit allem, was du hast. Ich persönlich bin Gott dankbar dafür, dass er bereits in den Ursprüngen der Menschheit den siebten Tag mit hineingetan hat, wo er von seinen Werken ruhte, obwohl er nie müde war, nie erschöpft war. Er hatte schließlich nur ein bisschen gesprochen. Er sprach und es wurde. Und trotzdem hat er in die Schöpfung die Erholung mit reingebaut, um uns ein Vorbild zu sein, dass wir Menschen auch Erholung haben dürfen. Gott ist wichtig, dass wir uns erholen. Er hat sogar die Tiere und die Sklaven im mosaischen Gesetz diesen Ruhetag gegönnt. Also dürfen wir neutestamentlichen Christen auch Ruhe haben. Ich sage nicht, dass das der Sabbat sein muss, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber es sollte Zeiten der Erholung geben. Und ob Fernsehen gucken, Erholung ist es noch ein anderes Thema. Andere wichtige Aufgaben erst jetzt. Denke an den alten Professor aus der obigen Geschichte. Erst die Steine, dann den Kies, dann den Sand und dann das Wasser. Fülle nun die Lücken mit anderen Aufgaben, die nicht gestrichen werden können. Und ich hoffe, dass alle Hausfrauen bei dem ersten Punkt aufschreien. Haushalt ist natürlich bei Hausfrauen ganz dominanter Punkt. Je mehr Kinder, desto mehr Dreck. Und wenn da noch ein Mann im Haushalt ist, putzt man eigentlich dauernd. Ja? Bei manchen ist das der Beruf, so wie andere ihre 40 Stunden bei irgendeinem Osram oder Siemens malochen. Aber jeder muss irgendwie Haushalt führen, auch die Singles, ja, die vielleicht nicht so viele Dreckmacher außer sich selbst haben. Irgendwann muss man Haushalt machen. Worauf hinaus will, an der Stelle stelle ich auch die Frage, wie intensiv muss man den Haushalt machen? Wie intensiv muss ich Zeitung lesen? Wie intensiv müsst ihr Bibelstudium machen? Ja, zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag mit Zeitung lesen beschäftigt bin, was mache ich denn mit den Informationen, die ich da erfahre? Wenn daraus nichts wird, mache ich was falsch. Und ohne euer persönliches Leben zu meinen, wenn ihr die ganze Woche mit dem Studieren beschäftigt seid und nachher nichts rauskommt, ist falsch. Und wenn ihr den ganzen Tag als Frau den Haushalt putzt und wienert, damit, falls ein Gast kommt, es auch wirklich sauber ist, ihr aber gar keine Zeit habt, Gäste einzuladen, weil ihr niemanden mehr kennt, dann ist irgendwas verrutscht. Ist es schlecht, das Klo zu putzen? Nein. Aber man kann auch zu viel machen. Da ist mein Zeitungslesen drin und Nachrichten gucken. Ach, ist das verführerisch. So abends nach dem Tag, 19.20 Uhr fängt die Abendschau an oder 19.30 Uhr. Danach kommen noch die Nachrichten um 20 Uhr. Und dann kommt der Trailer von dem Film, der danach ist. Und schwupps, ist 23 Uhr und ich bin anderthalb Stunden im Minus mit meinem Schlaf. Also plant sowas einfach mal. Wie viel ist realistisch nötig für meinen Haushalt? Spätestens jetzt ist es eng geworden im Zeitplan. Also, ich habe ja schon gesagt, wenn man die festen Termine wie Schlaf und Arbeit reinpackt, ist schon ziemlich eng, plus Gemeinde. Jetzt kommt noch Kloputzen dazu und Müll rausbringen. Auch das kann immer der WG-Nachbar machen. Also, aber spätestens jetzt wurde es eng. Und da möchte ich euch den Tipp geben, überlegt mal, ob ihr Synergieeffekte auslösen könnt. Das steht hier Zeile 155, Synergien schaffen. Was heißt das? Frage dich, ob du einzelne Tätigkeiten vielleicht parallel ausführen kannst. Klingt total einfach. Ich möchte euch doch 4, 5 Beispiele geben. Sehr berühmt unter Schülern, meistens aber mit einem negativen Vorzeichen, ist auf dem Weg zur Schule schnell noch die Hausaufgaben machen. Das ist Synergie. Positiv. Man steht manchmal an der Bushaltestelle und warum geht man da nicht seine Vokabelkarten durch, falls man eine Fremdsprache lernt? Man steht sowieso rum. Also die kleinen Vokabelkärtchen dabei zu haben, ist ja keine Sache. Oder den Bibelvers, den man lernen will, auf dem Zettelchen dabei haben und dort repetieren, repetieren, repetieren. Dann habt ihr die Wegezeit, die in eurem Plan offiziell zur Schule gehört oder zur Arbeit, gleichzeitig für eine schöne Sache, nämlich Gottes Wort in euch aufzunehmen, verwendet. Wenn man einen Hund hat, wer hat einen Hund? Keine Hundebesitzer hier? Oh, so viele vernünftige Menschen. Also, wenn man den Hund Gassi führt, kann man das mit einem Nachbarn zusammentun, der vielleicht auch einen Hund hat. Über das Bindeglied Hund spazieren gehen, reden über das, was Gott in meinem Leben wichtig ist. Ihm erzählen von Christus. Wenn du deinen Sohn vom Hockeytraining abholst, Steven, falls du jetzt irgendein Déjà-vu hast, ja? Falls Ansgar seinen Sohn vom Hockeytraining abholt, nicke mal bitte, damit du dich erinnerst, nimm einen Menschen mit dem du eine Jüngerschaft führst und nutze so die Zeit doppelt. Nimm ihn damit in deine Arbeit und dein Leben als Vater mit hinein. Mein Sohn ist Hockeyspieler beim Tussli Hockey Berlin und hat ein Turnier und irgendwann wollte ich mich mit Steven treffen, aber ich merkte, ich habe keine Zeit. Da waren schon so viele Steine drin, dass ich eigentlich nicht noch den dicken Stein Steven reinkriegen konnte. Vom Zeitbedarf, meine ich natürlich. Und ich sage, okay, ich muss da hinfahren, das sind schon mal 15 Minuten Weg. Dann stehe ich da am Rand und sehe, wie mein Sohn gerade ausgewechselt wird und draußen sitzt und ich nicht jubeln kann. Kann ich doch Steven mitnehmen und in der Zeit mit ihm quatschen. Das heißt Synergieeffekte. Das, was unter Familie bei mir eingebucht war, Zeiten für familiäre Zwecke, konnte ich auch gleichzeitig für die Jüngerschaft benutzen. Und nebenbei kriegt er mit, was so ein Papa macht, weil er kein Papa ist und selbst das nicht so erlebt hat. Ist doch toll, ihn mit reinzunehmen. Ihr habt vielleicht keine Söhne beim Tussli-Hockey. Mensch, dann habt ihr sie vielleicht beim Mädchenturnen oder direkt über die Stange oder sonst irgendwas. Übersetzt das einfach mal in eure Welt. Wo kann ich vielleicht jemanden mit reinnehmen, ohne meine ursprüngliche Aufgabe zu vernachlässigen? Wenn ich die ganze Zeit nur noch mit Steven rede und mit meinem Sohn keine Sekunde Aufmerksamkeit habe, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Eine Idee, die ich von Bill Hybels übernommen habe, der nicht unbedingt zu meinen favorisierten Buchschreibern gehört, aber ich fand den Punkt schon gut. Er schreibt, wenn du zum Sport gehst, oder er hat etwas mal beschrieben, wenn du zum Sport gehst, prüfe, ob es nicht einen Menschen gibt, mit dem du gerne Zeit verbrächtest, der eventuell auch diesen Sport machen mag. So erlebt man was zusammen und kann im Anschluss noch ein wenig Zeit miteinander verbringen. Also Hybels hat sich regelmäßig mit Ungläubigen zum Tennisspielen, glaube ich, Tennis oder Squash war das, verabredet. Na, dabei haben sie sich gegenseitig über den Court gejagt und am Ende sich in die Sauna gesetzt und über den Glauben gesprochen. Der Gedanke, der dahinter steht, fand ich schon mal toll. Man braucht Sport, Bewegung und warum nicht diese Zeit produktiv für das Anliegen Gottes benutzen? So, das ist das, was ich mit Synergien schaffe und meine. Und gerade Letzteres, denke ich, da könnt ihr eine ganze Menge noch rausquetschen. Ihr könnt noch Kies zwischen eure großen Steine kippen, Sand zwischen Kies und Steine und könnt vielleicht auch ein bisschen Wasser dadurch besorgen. Aber, jetzt bin ich auf der nächsten Seite, Seite 6. Doppelbelegungen können schnell zu unangenehmem Stress werden. Stress. Das muss vermieden werden. Also wenn ich merke, ich quatsche so viel mit Steven, nebenbei habe ich noch einen Ungläubigen und seinen Hund dabei und mein Sohn schreit vom Hockeyfeld, ich habe mir das Bein gebrochen, dann muss ich sagen, okay, das Eigentliche war, meinen Sohn zu begleiten und an seinem Leben als Hockeyspieler Anteil zu nehmen, also tue ich das auch. Immer noch zu wenig Zeit? Dann streiche doch mal die falschen Tätigkeiten. Wenn du nicht alles unterbringen kannst, musst du Dinge streichen. Vielleicht sogar vorher. Dieses so einfache Gesetz ist doch so schwer umzusetzen. Hier hat es sich als hilfreich erwiesen, darüber viel zu beten. Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Und für die, die in der Gemeinde sehr viel und sehr gerne dienen, folgende kleine Story, die ich tausendmal in meinem Leben schon erzählt habe. Wer in ein Schuhgeschäft geht, wird sofort sehr viele Schuhe entdecken, oder? Ja, bei Leiser reingehen, oh, tausende von Schuhpärchen. Und doch steuere ich nicht auf die Damenschuhe zu, sondern auf die Herrenschuhe. Ich habe schon mal von den vielen Möglichkeiten die Hälfte, oder bei den Damenschuhen sind es immer ein bisschen mehr, 70% weggetan. Aber auch bei den Herrenschuhen gucke ich mir nicht alle Paare an. Sondern das, wo 47, 48 steht, wenn es überhaupt noch steht. Meistens enden sie bei 45 und dann kann man da irgendwo vielleicht ein, zwei Paare finden, die meine Schuhgröße haben. Und da nehme ich auch nicht jeden. Wenn ich für meinen Dienst als Lehrer Schuhe suche, werde ich vermutlich nicht die Gummistiefel nehmen, die da unten stehen. Was will ich mit der Geschichte erzählen? Was haben Schuhe mit dir als Gemeindemitarbeiter zu tun? Die Tatsache, dass es Not gibt, Bedarf gibt, heißt nicht, dass du diesen Bedarf füllen musst. Es ist anständiger, ein ganz anständiger Charakterzug, wenn du solche Sachen siehst und du überlegst, könnte ich es vielleicht sein, der diese Not stillt. Das ist anständig. Aber lass dich nicht durch jede brennende Aufgabe gleich verpflichtet sehen oder sieh dich als verpflichtet an, dass du diese Aufgabe erfüllen musst. Gott hat Gemeinde immer als Pluralität geschaffen. Nicht ich bin Gemeinde, sondern viele sind Gemeinde. Gott begabt seine Leute, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er teilt die Gaben aus, wie er will. Und bloß weil irgendjemand will, dass du was tust, heißt das nicht, dass du es auch tun musst. Nur weil irgendwo was schief geht, heißt nicht, dass du wieder in die Bresche springen musst. Ich ziehe keine Damenschuhe an. Nein, das werde ich nicht tun. Und ich weigere mich auch, Schuhgröße 50 zu tragen. Sachen, die mir zu groß sind, werde ich mir auch nicht anziehen. Egal, wie groß die Not ist. Manchmal müssen wir bereit sein, ein paar Schuhgrößen zu klein zu tragen. Also Sachen, wo wir denken, wir sind größer als die eigentliche Aufgabe. Ich spiele damit auf das Toilettenputzen an. Nicht, also Zeile 186. Mit dieser Analogie möchte ich verdeutlichen, dass nicht alle Aufgaben, die sich uns entgegenstellen, auch wirklich von uns erfüllt werden müssen. Sie stürmen auf uns ein, aber ist es wirklich unsere Mission, uns um sie zu kümmern? Beschauen wir gerade den gemeindlichen Tätigkeitsbereich. Nicht alles, was in einer Gemeinde an Arbeit anfällt, muss durch uns erledigt werden. Gott beruft auch andere zum Dienst. Die Frage ist also erstens, zu welcher Aufgabe hat Gott mich berufen? Wo will Gott mich hinhaben? Welchen Weg hat er mit mir vor? Und ich hoffe, ihr erinnert euch an das, was ich vorhin dazu schon sagte. Ringe im Gebet. Forsche nach. Berate dich mit geistlichen Freunden. Welche Aufgaben kannst du abgeben? Vielleicht war es vor 10 Jahren richtig, dass du diesen Job innehattest. Ist es immer noch nötig? Hat vielleicht Gott Menschen in die Gemeinde gestellt, die mittlerweile diese Aufgabe übernehmen können und nichts zu tun haben? Ein weiterer Aspekt, wo Volker mir sicherlich nachher nochmal ein Lob für aussprechen wird, weil er nämlich sehr in dieser Richtung denkt. Wie viel Geld darf Zeit kosten? Wie viel Geld darf Zeit kosten? Kann man Zeit kaufen? Natürlich nicht. Und doch kann man mit der einen Ressource, mit dem einen Vorrat, Geld, positive Effekte auf die andere Ressource Zeit auslösen. Das tun wir den ganzen Tag. Zum Beispiel, um Kraft zu bekommen, geben wir Geld aus für Nahrung. Wir wollen die Ressource Kraft bekommen, benutzen die Ressource Geld, kaufen uns Nahrung, haben dadurch Kraft. Wir geben für eine Wohnung und für ein Haus sehr viel Geld aus. Es gibt sogar Leute, die für ihr äußeres Geld ausgeben. Warum sollten wir nicht einfach mal Geld ausgeben, um mehr Zeit zu haben? Viele Dinge können die meisten selbst machen. Zum Beispiel das Auto reparieren. Der gute Deutsche putzt am Samstag sein Auto und schraubt dran rum. Zumindest war das früher so. Natürlich, wenn jemand total knapp bei Kasse ist, muss er das versuchen, selbst zu reparieren. Das ist mir klar, dass ich nur dann Geld ausgeben kann, wenn ich es habe. Aber ich weigere mich grundsätzlich, an meinem Auto irgendwas zu machen, weil ich a, 2 linke Hände dafür habe, b, einfach keine Ahnung habe und die Lernkurve so hoch ist. Ich müsste erstmal so viel lernen, bevor ich da irgendwas Sinnvolles an meinem Auto machen könnte. Da sage ich, nein, ich gebe das Ding in meine Werkstatt, ärgere mich über das Tempo dieser Werkstatt, kriege eine Rechnung, bezahle die und sage, ich habe die Zeit gespart. Gilt bei meiner Werkstatt nicht, weil ich da wahnsinnig viel Zeit reinstecken muss. Aber grundsätzlich gilt es, man könnte es selber machen und es wäre billiger, aber die Zeit, die man dabei verbrät, wäre mir zu kostbar. Wenn du Kfz-Meister bist, ist das vielleicht ein bisschen anders. Lieber mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit es jemand anders macht und die Zeit dafür bleibt, dass ich meine wesentlichen Aufgaben mache. Wollt ihr ein biblisches Beispiel? Apostelgeschichte 6. Da war eine Situation, sogar die unbedeutende Situation. Leute, Frauen, Witwen aus einem anderen Land oder mit einem anderen kulturellen Hintergrund wurden vernachlässigt. Alle wurden gleich bearbeitet, bedient, aber sie nicht. Und da kommt ein Riesen-Eklat auf. Und die Apostel werden gefragt, ja, was ist denn? Und sie nehmen das Problem ernst. Das Auto ist kaputt, der PC funktioniert nicht. Sie nehmen das Problem ernst, aber sie sagen, es ist nicht gut, dass wir bestimmte Dinge, die uns aufgetragen sind, nämlich Wort und Lehre, vernachlässigen und Gebet. Sondern sucht unter euch ein paar Männer aus, die die und die und die Kriterien erfüllen und lasst sie das machen. Also ich finde das schon eine sinnvolle Sache. Hilft natürlich, wenn du weißt, was Gott von dir will. Reduziere fremdbestimmte Zeiten. Zeile 208. Ich hatte gesagt, wir packen den Schlaf rein in die Tabelle. Wir packen die fremdbestimmten Zeiten rein. Die Schüler können sich jetzt ein bisschen zurücklehnen, weil Schule kann man schlecht reduzieren. Sollte man auch nicht unbedingt. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber 2 der Leiter der hiesigen Gemeinde haben irgendwann vor vielen Jahren mal beschlossen, ihre berufliche Arbeit zu reduzieren. Fußnote, ich weiß, das kann nicht jeder in jedem Beruf und nicht jeder mit jedem Einkommen, das ist mir klar, aber die beiden konnten es. Dann haben wir gesagt, okay, was würde es mich kosten, wenn ich statt einer 5-Tage-Woche eine 4-Tage-Woche habe? Wenn ich meine vertragliche Arbeitszeit auf 87% reduziere, um statt 40 Stunden 34,5 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und dann spricht man mit dem Chef und vielleicht klappt es. Vielleicht klappt es nicht. Aber nehmt diese großen Steine nicht als ehernes Gesetz. Vielleicht kann man auch mal an dem großen Stein noch mal mit einer Axt eine Kante abhauen. Denn hat Gott dich berufen, bei Firma XYZ 40 Stunden, 50 Stunden zu arbeiten? Oder hat dich was anderem berufen? Gott hat uns zur Erwerbstätigkeit berufen. Da bin ich ganz sicher. Wir sollen für unseren Lebensunterhalt sorgen und sollen mehr verdienen, als es nötig ist, damit wir dem Bedürftigen etwas abgeben können. Aber vielleicht gibst du einfach zu viel Geld für Krempel aus. Und wenn du mal sagst, okay, wenn ich jetzt 10% weniger arbeite, also 10% weniger Einkünfte haben, was im Netto nicht 10% ist, weil Sozialversicherung und Steuern ja auch abgehen. Also wenn du 10% weniger nimmst und vielleicht 8% weniger Gehalt hast, was würde das denn heißen? Aha, das heißt für mich so und so viel 100 Euro im Monat. Was könnte ich vielleicht streichen? Und dann können Ehepaare auch wunderbar zusammenarbeiten. Was könnten wir vielleicht bei unseren Lebensmitteln reduzieren? Muss es immer das wirklich leckere Nutella sein? Oder kann es auch das Aldi-Nusspli sein? Das wäre bei uns eine der großen Säulen. Ja? Ich schmier dann immer das Nusspli ins Nutella-Glas. Aber Was kann man reduzieren? Müssen wir wirklich einmal in der Woche ins Restaurant gehen? Oder was ein anderes Ehepaar oder andere Familie in der Gemeinde gemacht hat, gesagt, wir wollen nicht ins Restaurant gehen, ist zu teuer, aber wir gehen dann zu Kaisers und kaufen uns die leckerste Tiefkühlpizza, die es gibt. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ja, kannst die Fünferpackung von Aldi nehmen für 3 Euro, schlag mich tot. Ja, oder nimmst wirklich eine richtig leckere Pizza, packst noch was drauf und eine Flasche Wein. Kostet keine 15 Euro in der Summe. Und du hast einen gemütlichen Abend mit deiner Frau zu Hause. Man kann auch ins Restaurant gehen und 40 Euro abdrücken. Also das meine ich mit kreativ sein. Nicht alles als gegeben annehmen. Viermal Woche. Also ja, wir geben für Restaurants 200 Euro aus. Da lässt sich nichts kürzen. Doch, es lässt sich kürzen. Und auch Selbstständige können ihre Arbeitszeit reduzieren. Es heißt zwar, dass Selbstständige ständig arbeiten. Aber auch da muss man überlegen, wenn der Herr sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch Kleidung, Nahrung und Unterkunft zukommen. Gott versorgt die Seinen. Habt daran mal bitte keinen Zweifel. Von daher überlegt auch wirklich, ob diese fremdbestimmten Zeiten, wie ich sie vorhin nannte, nicht doch reduziert werden können, damit ihr euer eigenes, von euch erkanntes Ziel Gottes erreichen könnt. In Sprüche 10, 22 heißt es, der Segen des Herrn macht reich. Eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Falls ihr noch nicht wisst, was auf Zeile 210 kommt, da steht Arbeitszeit. Sie haben ihre berufliche Arbeitszeit auf eine 4-Tage-Woche reduziert. Und soweit ich das einschätzen darf von außen, es war für sie beides, für einen großen, für sie und für das, wofür sie die Zeit reduziert, ein großer Segen. Ihr habt angefangen, die Tabelle zu füllen. Ihr habt euch unten eure Arbeitsblöcke, eure Aufgaben, eure Arbeiten aufgeschrieben, habt dann oben in Farbe die Tabelle ausgemalt. Und irgendwann wird es eng und da habe ich euch ein paar Tipps gegeben, Synergien schaffen, beziehungsweise gucken, ob man irgendwas reduzieren kann. Das ist euer Masterplan. Zettel 1. Ihr habt noch einen zweiten Zettel, der theoretisch als Kopiervorlage dienen soll. Den Masterplan hängt er an euren Kühlschrank. Bei uns hängt er am Kühlschrank. Und der andere Zettel, den benutzt ihr als Protokoll. Ihr tragt jeden Tag ein, was ihr gemacht habt. Das ist im Halbstundenrhythmus. Ich weiß, das ist für die meisten nicht lebbar. Ich mache es. Ich protokolliere jeden Tag im halbstündigen Rhythmus, wofür ich gerade tätig war. Ich mache das und das müsst ihr nicht machen. Es geht nur kapieren, nicht kopieren. Ja? Ich tippe das einfach in Excel ein. Bap, mache ich das immer. Dann rechnet mir Excel aus, wie viele Stunden ich wofür gearbeitet habe. Und vergleicht das mit meinem Masterplan. Und sagt mir, okay, in dem und dem Bereich, was du dir vorgenommen hast, lieber Ansgar, hast du ein Minus. Ich will euch das zeigen, aber ihr guckt nicht hin. Was ich damit ausdrücken will, ist, ich zeige es euch, aber ich will hier nicht diskutieren, beeindrucken, beängstigen, sonst irgendwas. Es geht mir darum, dass ihr dieses Papiermodell nochmal vorne in Lebendigkeit seht, damit ihr versteht, was ich euch als Methode vorschlage. Ich diskutiere mit euch nicht über die Zeiten, ich begründe die Zeiten, ich erkläre noch nicht mal, was da vorne steht. Mir geht es um die Technik dahinter. Und nochmal, das ist mein Leben, wie ich es führe. Das ist nicht der Masterplan für euch. Ich möchte, dass ihr euer Leben da reinführt, weil es hängt ganz eng mit euch zusammen. Ich werde auch diese Unterlage, also diese Tabelle, stelle ich euch auf die Internetseite gemeindebibelschule.de. Dann könnt ihr sie meinetwegen, wenn ihr einen Internetzugang habt, und einen Farbdrucker auch nochmal ausdrucken. Ja? Jetzt habt ihr es erstmal nur als Kopie. Die Tabelle hier oben kennt ihr. Ich habe meine Jobs eingetragen, also hier mit Farbe, so werde ich es euch erklärt. Habe links bestimmte Aufgabenbereiche definiert, die dieser Farbe entsprechen. Also Gemeinde, hatte ich gesagt, ist rot. Ja, und Sonntagnachmittag ist bei mir Gemeinde geplant. Mittwochabends haben wir meistens Sitzung der Ältestenschaft, deswegen ist da Mittwochabend bei mir ab 18 Uhr, glaube ich. Ja, ab 18 Uhr ist Gemeinde drin. Und man muss noch die Sitzung vorbereiten, das passiert davor. So plane ich. Ich habe keine Arbeit in dem Sinne, ich habe keine berufliche Tätigkeit wie die meisten bei euch oder Schule. Bei den meisten dürfte so hier ab 8 Uhr, 9 Uhr bis 15, 16 Uhr eine Konstante drin sein, nämlich eure Arbeit. Aber so habe ich mir einfach mal den Tag geplant. Und dadurch, dass ich das mal wirklich auf die halbe Stunde genau mache, kann ich mir nichts in die Tasche lügen. Man kann nicht 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen und 8 Stunden in der Gemeinde sein. Weil man nämlich hinkommen muss, man essen muss und man noch andere Sachen machen muss. Und indem man das mal konkret aufschreibt, lügt man sich nichts in die Tasche. Und ihr seht, Klein Ansgar muss um 9:30 schlafen. Weil er nämlich um 5:30 aufstehen muss. Das sind die 8 Stunden Schlaf, die Klein Ansgar braucht. Natürlich kann auch meine Gemeindestunde, was bei uns regelmäßig passiert, bis 23 Uhr gehen. Mit dem Effekt, dass am nächsten Morgen die stille Zeit angegriffen ist. Und das ist ein Problem in meinem System. Aber mein Biorhythmus sagt mir, hier ist die beste Sache für die stille Zeit. Ab 9 Uhr rufen die Firmen an, meine Kunden. Da kann ich nicht mehr stille Zeit machen, dann bin ich aus dem Leben rausgerissen. Mein Leben. Macht ihr das genauso? Ich habe es bei mir mit Technik, ihr müsst selbst rechnen. Excel rechnet aus, aha, für die Gemeinde hat er 15 Stunden geplant, für Diakonos 2,5, für Bibelgrund 5 und so weiter. Am Ende komme ich auf eine 64-Stunden-Woche. Plus stille Zeit, Familie und Sport. Aber Sport ist mir wichtig. Das ist der Masterplan. Die Realität, und das steht, glaube ich, im letzten Kapitel, die Realität sieht oft erschreckend anders aus. Und das soll euch nicht frustrieren. In meinem Leben ist es garantiert ein Chaos, weil ich zu viele Sachen unterschiedlicher Couleur mache. Aber ich protokolliere für jede Kalenderwoche, was ich getan habe. Hier hat man zum Beispiel eine Jungschar-Freizeit. Cool. Da sieht mein Leben natürlich ganz anders aus als letzte Woche, wo ich auf einer Messe war mit meiner Firma. Ist egal, ich gehe dich gar nicht an. Ich will nur sagen, es ist nicht so konstant, wie ich das plane. Das ist aber kein Fehler im System. Sondern was das Kind dann macht, und das könnt ihr mit eurer Kopie auch machen. Ich hatte den Masterplan und ich habe den realen Plan. Hier von der Kalenderwoche, sehe ich jetzt gerade nicht. Von irgendeiner Kalenderwoche. Muss letzte Woche gewesen sein, 9.11. genau. Und er sagt, hast für die Gemeinde 26 Stunden gearbeitet, wolltest eigentlich 15 Stunden arbeiten. Hast du 11 Überstunden geschoben. Für Optivot hast du 50,5 Stunden gearbeitet, wolltest 7,5 Stunden arbeiten, hast 43 Überstunden gearbeitet. Aber hier hast du das Minus geschoben. Und natürlich bei Familie auch, weil ich gar nicht in Berlin war. Ich war in Frankfurt und Zürich. Dann sage ich, okay, das ging in der Woche nicht anders. Genauso wie in eurem Leben. Da wird ein Kind krank und plötzlich ist alles anders. In der Gemeinde ist Stress, da ist alles anders. In der Schule stehen Klausuren an. Ihr müsst da tierisch reinpowern. In der Woche ist das nicht schlimm. Was ich dann tatsächlich mache, ist, dass ich sage, wie sieht denn über alle Kalenderwochen des Jahres das Verhältnis aus? Habe ich in der einen Woche mal mehr dafür gearbeitet, in der nächsten Woche arbeite ich dann dafür mehr. Das ist das Entscheidende, dass es hier ausgeglichen ist. Und dann merke ich, dass eine Sache, die mir sehr wichtig ist, die ihr nicht versteht, weil es abgekürzt ist, ihr braucht nicht versuchen rauszufinden, dass ich in einer mir sehr wichtigen Sache 80 miese mache. Und das ist für mich ein Signal. Da sage ich, da muss sich was ändern. Da muss ich überlegen, woran das liegt. Und ich kann es ganz genau messen, weil ich genau weiß, was ich in jeder Woche um welche Uhrzeit gemacht habe. Entweder ist mein Masterplan übertrieben. Oder ich war lange krank, was natürlich alles durcheinander bringt. Und so kann ich immer wieder messen. Ich stelle diesen Masterplan mindestens jährlich, wenn nicht sogar halbjährlich auf. Aber meine Ziele sind drin. Das, was ich will, steht in diesen Zahlen drin. Und das, was ich tue, auch dort. Ich kann genau sagen, wo ich stehe. Und wenn hier steht jetzt, das soll ich überhaupt nicht beeindrucken, 100 Stunden über bei der Gemeinde, ja wunderbar. Weil ich weiß, was mir nicht so wichtig ist von diesen Zielen dort. Und lösen wir uns davon, diese Chance habt ihr nicht, wenn ihr euch keinen Plan macht und nicht mitschreibt, was ihr tut. Ich nehme erst Samuel ran und dann Jens-Uwe.
Ja, also wie lange brauchst du, um diesen Masterplan zu machen und das dann halt auch dann wieder halt dieses zu vergleichen? Also ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt 1-2 Stunden oder vielleicht sogar länger in der Woche drauf gehen.
Ich mache ihn einmal jährlich. Diesmal war es ein Sommerurlaub in Dänemark. Es war über mehrere Tage verteilt, weil ich mich entscheiden musste. Also ich merke ja, ich habe auch nur diese 24 Stunden, da muss ich entscheiden, wo gehe ich ran und was verändere ich. Aber eigentlich 1-2 Stunden stimmt schon.
In der Woche. In der Woche.
Der Masterplan ist ja einmal im Jahr.
Ja, ich meine, aber wenn du das halt nochmal alles eingibst, was du dann wirklich gemacht hast.
Ja, das ist der Charme bei meinem Leben. Deswegen habe ich euch eine Papiervariante gegeben. Mein Job ist größtenteils, wenn ich nicht gerade unterrichte, sitze ich am Rechner. Das heißt, ich habe die ganze Zeit diese Tabelle offen, ja, und trage das dann immer ein. Ja, ich nehme mir jetzt was vor, jetzt bereite ich 3 Stunden die Predigt vor. Und wenn ich mit der Predigt fertig bin, gucke ich auf die Uhr, dann hast du 3,5 Stunden gebraucht, dann trage ich meine 5 Gs ein und fertig. Oder 7 Gs wäre es in dem Fall. Das kann ich so machen. Ihr müsst es nicht so machen. Lasst euch bitte nicht von dieser blöden Technik ablenken. Ja? Und wenn ihr das nur in 2 Stunden Blöcken aufschreibt, wobei das schon ein ziemlich großer Happen ist, oder ihr protokolliert nur die nicht fremdbestimmten Zeiten, also alles, was ab 16 Uhr ist, ja, gerade die Schüler. Ja, ihr müsst nicht jeden Tag aufschreiben, ich war von 8 bis 14 Uhr in der Schule. Ja, aber der Kerngedanke, dann kommt jetzt Uwe mit der Frage ran, Kerngedanke ist, habt ihr überhaupt einen Plan, was ihr wollt? Und das auf einer messbaren Form. Ich will für den Herrn da sein. Tolles Ziel. Aber es ist nicht messbar. Ja, wenn du sagst, ich will aber pro Woche 3 Stunden für Ungläubige in meinem Umfeld beten. Ich sage nicht, das müsst ihr. Aber wenn das euer Plan ist und ihr nach einem halben Jahr feststellt, ihr habt noch nicht mal eine halbe Stunde pro Woche gebetet, dann müsst ihr überlegen, ob es an eurer Disziplin mangelt oder ob das Ziel vielleicht ein falsches war. Jetzt Uwe.
Wie trägst du Zeiten ein oder Termine ein, die zeitlich rotieren? Also wo man jetzt nicht unbedingt in einer Woche mehr macht, sondern immer an einem anderen Tag. Und du, also ich sag mal so, bei mir ist es auch beim Sport so, dass ich halt gewisse Spieltage habe. Mhm. Und die sind halt nicht immer an einem Tag zu einer bestimmten Zeit. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie ich das in so eine Liste berücksichtigen soll.
Also im Masterplan würde ich überlegen, wie viel Sport will ich in der Woche treiben. Ich habe einen kurzen Sportblock bei mir und einen langen Sportblock. Wobei Sport heißt nicht, dass ich die ganze Zeit Sport mache, sondern dass ich einfach noch irgendwo rumliege und öff sage, ein nettes Buch lese oder so. Sport und Erholung ist für mich eins. Ja, weil ich so ein schlapper Sportler bin. Ah, Mensch. Nein. Also für mich ist es tatsächlich erholsam, für mich als Schreibtischtäter mal Sport zu tun, so meine ich das. Aber nicht immer kann ich Dienstag und Donnerstagabend den Sport machen. Sondern ich muss immer anderen Blöcken nehmen. Aber in meinem Masterplan geht es weniger um die Position, wann, sondern die Länge. Und wenn ich sage, ich habe 6 Stunden in der Woche für Sport drin, dann ist es für die Auswertung ist egal, ob ich das Montag, Dienstag oder Donnerstag gemacht habe. Sondern wenn ich plötzlich 20 Stunden Sport gemacht habe, dann habe ich ein Problem. Beim Entwurf des Masterplans sage ich aber, okay, was ist normalerweise die Uhrzeit, die ich eigentlich dafür vorsehe? Denn wenn ich meinen Sport nicht plane und ihn nicht in meinen Terminkalender trage, ist im Ergebnis meistens, dass der Sport ausfällt. Weil ich irgendwelche anderen Sitzungen reingepackt habe und schon ist vorbei. Von daher blockiere ich bei mir erstmal einen Termin. Wenn dann aber ein Elternabend dazwischen kommt und ich an dem Abend keinen Sport machen kann, dann überlege ich, indem ich die Woche vorausgucke, okay, wann mache ich stattdessen Sport? Frage ein bisschen beantwortet?
Ja. Ich hätte eine Frage zu diesem Unterpunkt Zeitgeld.
Ja.
Okay, ich gehe arbeiten, setze Zeit an, um Geld zu bekommen und kann auch Geld ausgeben, um Zeit zu bekommen. Und am besten, um für mich eine positive Bilanz darunter zu ziehen. Gibt das nicht in manchen Punkten ethische Probleme? Also ich nenne ein konkretes Beispiel. Ich erhöhe meine Arbeitszeit um 3 Stunden, sagen wir mal. Das Geld, was ich dafür kriege, bezahle ich eine Putzfrau, die dann 3 Stunden arbeitet und für mich bleibt noch was übrig.
Geld oder Zeit? Was bleibt übrig?
Ja, je nachdem.
Also wenn ich mehr arbeite, um eine Putzfrau bezahlen zu können.
Die Putzfrau verdient natürlich weniger als ich. Sprich, entweder
okay.
Übrig, weil ich habe nur 3 Stunden gearbeitet und sie nimmt mir 5 Stunden Zeit ab. Oder es bleibt Geld übrig. Ich habe genau so viel gearbeitet wie sie, zeitmäßig, aber ich habe das Geld über, was sie nicht hat.
Gut, würde ich nicht per se moralisch verwerfen, sondern fragen, okay, warum machst du das Ganze? Was willst du denn mit den 2 Stunden, die du in Summe gewonnen hast, anfangen oder mit den 200 Euro, die du gewonnen hast? Was machst du damit? Wenn du von den 200 Euro Missionar in Tansania bezahlst, ist das toll. Und wenn du die 2 Stunden benutzt, um mit Ungläubigen zu reden, ist das auch toll. Sodass ich sage, von dem eigentlichen Ziel, das du hast, daran würde ich es messen. Wenn das aber nur ein Aktiv-Passiv-Tausch ist, die Putzfrau verdient Geld, was du mehr verdienst, aber dann hast du ja nichts gewonnen. Also das eigentliche Ziel, das du erreichen willst. Ich sage mir, ich darf mir nicht so viel um Computer kümmern, ich muss andere Aufgaben mehr machen, also bezahle ich jemanden. Aber diese anderen Aufgaben, die müssen natürlich wertvoller sein, als das, was ich ausgebe an Ressourcen.
Aber wenn ich die positive Bilanz mache, ist es nicht im Großen und Ganzen so, dass jemand eine negative Bilanz hat?
Ich weiß nicht, ob die Putzfrau das negativ ansieht, wenn sie damit ihre 4 Kinder ernähren kann. Oder du Michi einkaufst, was ja, glaube ich, mal eine Zeit lang der Fall war. Ich glaube, das hattest du nicht so als negativ gesehen, Michi, oder? Ja. Also ich will nicht ausschließen, dass es moralische Konstellationen gibt, wo es moralisch verwerflich ist. Aber von der Sache her, könnte es sein, dass wir geizig sind und nicht bereit sind, Geld auszugeben, wir aber nicht merken, dass wir die Ressource Zeit ausgeben. Und das Argument, was du meistens in der Gemeinde hörst, wenn du jemanden brauchst, der dir hilft, ich habe keine Zeit. Und dann sage ich mir, es kann sein. Es könnte auch sein, dass dein Leben falsch gestrickt ist. Ich habe momentan nicht geplant, einen dritten Block Zeitmanagement anzubieten. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr tatsächlich in die Gebiete reingehen, die ich vorhin schon andeutete, stille Zeit und so Ähnliches. Nichtsdestotrotz können wir immer wieder auch mal drüber reden. Nicht im Unterricht, da ist nicht die Luft für, aber mir ist immer klar, wenn ich das vorführe, dass die 95% im Raum sagen, bin nicht ich. Deswegen habe ich es am Eingang gesagt. Und mir ist auch immer klar, weil ich das schon zum 7. Mal unterrichte hier, dass trotzdem dieser Effekt eintritt. Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, weißt du, was Gott von dir will? Und hast du die Zeit dafür? Und bist du wirklich 100% überzeugt, dass du nichts daran ändern kannst, dass du dem Herrn sagen musst, Gott, dein Plan in deiner Allwissenheit ist toll, aber du hast leider meinen Kalender nicht berücksichtigt. Bitte überprüfe mal dein Zeitmanagement. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Arbeite dran. Macht's mit Excel, macht's mit Klopapier. Ist mir völlig egal. Aber kauf die gelegene Zeit aus.